Gartenradio. Mitten im Grünen.
Diesmal wird gegärtnert wie gedruckt, könnte man sagen. Denn wir sind unterwegs in der größten Gartenbaubibliothek im deutschsprachigen Raum. 1822, also vor genau 200 Jahren, wurde sie in Berlin gegründet. Und seitdem haben Generationen von gartenbegeisterten Menschen über 55.000 Bücher, Zeitschriften, Pflanzenkataloge über Obstbau und Gartenkunst, Rosenhügel und Mistbeete zusammengetragen. In dieser Bibliothek kann man mit 500 Jahren europäischer Gartenliteratur auf Tuchfühlung gehen. Einer, der das seit über 3 Jahrzehnten intensiv macht, ist der Leiter der Bibliothek, Dr. Clemens Alexander Wimmer. Der Gartenhistoriker, Landschaftsmaler und Gartenbuchautor kümmert sich ehrenamtlich darum, Bücher zu katalogisieren, Nachlässe zu sichten, Einbände zu rekonstruieren, Schriften zu digitalisieren und mit magerem Budget wertvolle Bücher zu beschaffen. Eine Mammutaufgabe. Er kennt die Bibliothek und ihre Geschichte wie seine Westentasche und nimmt uns diesmal mit in sein Gartenbuchbiotop. Treffpunkt an diesem eiskalten Morgen ist die Fasanenstraße 88 in Berlin. Das ist die Adresse der Zentralbibliothek der Technischen Universität. Und in deren Räumen befindet sich die Gartenbaubibliothek. Denn seit Mitte der 60er Jahre ist sie ein Gemeinschaftsprojekt der TU und des Vereins Deutsche Gartenbaubibliothek. Und einer der Vorsitzenden des Vereins ist Clemens Alexander Wimmer. Er wartet schon im Foyer auf mich. Ein fast graziler Mann in grauem Jackett mit randloser Brille. Er nimmt mich mit in den ersten Stock. Wir steuern auf einen abgetrennten Raum hinter einer Glaswand zu. Archivraum steht auf einem Schild. Allerdings sieht die überbordende Mischung aus Regalen, Tischen, Schubladenschränken, Büchern, Blattsammlungen, Fotos, Kartons eher aus wie ein aus allen Nähten platzendes Studierzimmer.
Haben Sie eigentlich einen Überblick, was hier alles liegt?
Im Prinzip haben wir schon einen Überblick. Es gibt jetzt auch kleine Zettel an den Regalen, wo die Hauptgruppen verzeichnet sind. Was aber nicht heißt, dass das nun alles hier endgültig ist, denn hier liegt Arbeit noch für Jahrzehnte und es gibt halt kein Personal, was das wirklich nebenbei abarbeitet. Das ist immer von Mittelbeantragungen, Sonderprojekten abhängig, dass man mal hier einen Schwung abarbeiten kann.
Kauft die Universität auch Bücher oder kümmert sich hier um irgendwas oder dürfen sie hier einfach nur sein?
Ja und nein. Also es gibt eine praktische Arbeitsteilung. Die Universität kauft die laufenden Neuerscheinungen, soweit der Etat es ermöglicht. Und der Verein kauft ältere Literatur, wenn es Lücken gibt und Angebote vorhanden sind, die wir uns leisten können.
Werden denn alle Gartenbücher, die neu erscheinen, hier gekauft?
Also die Bemühung geht dahin, dass man an deutschsprachiger Literatur möglichst alles kauft. Ist vielleicht nicht ganz möglich und wenn es allzu unbedeutend ist, dann lässt man es vielleicht auch. Was eben leider schwer durchzuführen ist, dass man international den Markt überblickt, was eigentlich notwendig war und von Anfang an auch intendiert war von diesem Gartenbauverein, die internationale Zusammenarbeit. Das scheitert aber heute mehr als im 19. Jahrhundert an den Kontakten. Das ist ganz interessant, dass die Leute im 19. Jahrhundert viel mehr vernetzt waren, als das heute im Zeitalter des Internets ist. Also wir haben es versucht, es ist unglaublich schwierig. Dann hat man endlich mal einen gefunden in London, der sagt, ja gut, wir machen hier Tausch. Dann geht es 5 Jahre, dann gibt es da einen Personalwechsel. Der Nächste sagt, wer sind denn Sie? Wieso sollen wir Ihnen was schicken? Kommt gar nicht in Frage. Oder es wird einfach nicht geantwortet. Das ist eine fürchterliche Sache. Diese Kooperation über die Grenzen hinaus funktioniert überhaupt nicht.
Aber jetzt ist ja Landwirtschaft, Ackerbau, Obst, Gemüse immer schon wichtig gewesen für die Menschheit. Warum musste man dann erst vor 200 Jahren so eine Gartenbaubibliothek in Angriff nehmen?
Ja, der Gartenbau saß eigentlich immer schon zwischen den Stühlen. Das ist nicht erst heute so. Ich hatte ja mal eine Bibliografie der Gartenbücher zusammengestellt. Das ist keine Gattung. Das wurde unter Hauswirtschaft, unter Landwirtschaft, unter sonst was abgehandelt. Aber eine Gattung Gartenbuch gab es nicht. Das ist die Frage, ob es die heute überhaupt gibt. Und insofern war das schon eine wichtige Idee. Es gab auch schon Landwirtschaftsvereine aus dem 18. Jahrhundert, aber im 19. Jahrhundert gab es also in Deutschland sowas überhaupt noch nicht, also einen reinen Gartenverein. Und es sind dann in der Folge sehr viele entstanden in den verschiedenen deutschen Ländern, aber das war eben hier der erste.
Welche sind denn die ältesten Bücher, die Sie hier haben in der Gartenbaubibliothek?
Ja, wir haben tatsächlich jetzt ab 1529 die ältesten deutschen Bücher. Die haben wir größtenteils erst in den letzten Jahrzehnten angeschafft, wo wir eben sahen, dass es Lücken gab und wo wir eben mit bescheidenen Mitteln in der Lage waren, mal etwas zu kaufen. Wir haben auch was geschenkt gekriegt. Gerade kam aus Kanada eins der allerersten Bücher, eben 1529. Das ist also eine große Sache. Sowas können wir normalerweise nicht selbst finanzieren.
Wo kriegen Sie denn dann Bücher her, alte Bücher?
Ja, was ganz gut funktioniert in der freien Wirtschaft, wenn man ein paar Mal gekauft hat in den Auktionshäusern, dann kriegt man regelmäßig die Kataloge und die werden uns dann auch als Bibliothek kostenlos überlassen. Und da kann man dann schon, wenn man sich die Zeit nimmt, die durchzuarbeiten, manchmal was kriegen. Aber Dinge, die jetzt wirklich von großem Interesse sind, Monographien mit Farbtafeln, die bekannt sind, Redouté, sowas kostet dann 5- oder 6-stellig und das ist natürlich vollkommen ausgeschlossen, dass wir sowas kaufen können.
Und wer kauft dann sowas?
Das kauft der Emir von Katar und stellt es dann aus in seinem Museum in der Wüste. Russische Millionäre, die kaufen sowas auch.
Aber sind tatsächlich so alte, wertvolle Gartenbücher auch so eine Art Statussymbol geworden?
Ja, also es gibt halt diesen sehr engen Luxusmarkt, da werden durchaus hohe Preise erzielt, wo wir halt nicht mithalten können. Und auf der anderen Seite, die normale Literatur ist halt durch die Globalisierung und durchs Internet so weit im Preis gefallen, dass man eben damit gar nichts mehr verdienen kann. Und dadurch brechen eben auch die ganzen Antiquariate zusammen. Das ist also eine ganz traurige Entwicklung eigentlich. Wir kriegen jetzt öfter Nachlässe angeboten, weil halt die alten Gärtner oder Gartenarchitekten sterben und die Erben wissen dann nichts damit anzufangen. Und wenn sie es nicht gleich in Container schmeißen, was leider meistens der Fall ist, dann rufen sie uns an und sagen, ja, mein Opa ist gestorben und wir wohnen in Oberbayern und es ist ganz viel und es ist ganz wertvoll. Und wenn man aber nachfragt, dann ist es meistens nur Standardliteratur, was man überhaupt nicht gebrauchen kann. Aber die Eigentümer denken natürlich, sie haben da was Tolles. Das ging mir selbst auch so in meiner Familie. Was im Familienkreis als wertvoll gilt, ist dann in Wirklichkeit lange nicht so wertvoll. Und dann ist halt die Frage, man kann nicht überall hinfahren und die Nachlässe angucken, um dann festzustellen, es ist doch nichts. Nun gibt es ja heute zumindest die Möglichkeit, dass man schnell ein Handyfoto macht vom Regal und das dann schickt und dann sieht man schon, ja, ist leider doch nicht so. Ja, und manchmal gibt es aber natürlich auch interessante Nachlässe, wenn jetzt also wirklich exzellente Sammler sterben, die 40 Jahre lang Rara gesammelt haben, da reißen sich natürlich dann die Antiquare drum und das haben wir leider auch erlebt. Da fährt man hin, versucht mit den Leuten zu reden, dass wir doch es gerne hätten, aber leider eben keine 50.000 Euro hinblättern können. Und dann wird man schnell verabschiedet und der Antiquar aus der Schweiz nimmt es dann eben für 70.000 und dann ist es weg. Und die dritte Möglichkeit, die dann doch eher erfreulich ist, das war jetzt gerade in diesem Jahr über die Bühne gelaufen, dass in Vancouver Mrs. Charlotte Oberländer starb mit 100 Jahren an Corona. Und Mrs. Oberländer war die Tochter von Mrs. Beate Hahn von Berlin, die geboren wurde 1907, ich weiß es jetzt nicht genau, Jüdin war und 1938 im letzten Moment auswandern konnte mit ihrem ganzen Bibliotheksbestand. Sie war Gärtnerin als privatem Interesse, sie hätte es nicht nötig gehabt, aber sie war eben eine engagierte Gärtnerin für sich selbst und für ihre Familie und hat vor dem Krieg noch einige Bücher geschrieben, Gärtnern für Kinder, wie man also kleinen Kindern auch im Vorschulalter das Gärtnern nahe bringt, bis es dann ihr verboten wurde, 36 in Deutschland zu publizieren. Dann musste sie es in der Schweiz machen und als sie dann nach Amerika ging, hat sie von dort weiter publiziert über diesen Schweizer Verlag und hat also ihr Leben lang bis zu ihrem Tode 1970 oder 72 sich mit Gärten für Kinder beschäftigt, was also wenige gemacht haben aus unserem Beruf. Und als sie dann starb, wurde das alles in Kisten gepackt und niemand hat es angesehen. Man hatte anderes zu tun. Die Tochter war eine erfolgreiche Landschaftsarchitektin in Amerika und später in Kanada. Und als sie dann, wie gesagt, starb im vorigen Jahr, haben die Kinder gesagt, ja, das muss ja doch eigentlich wieder nach Berlin zurück und haben sich dann an uns gewendet, ob wir das nehmen würden. Und da haben wir uns natürlich sehr gefreut, weil wir sie kannten und ich hatte mich persönlich auch schon etwas beschäftigt mit ihrem interessanten Leben. Und dann kamen nun also jetzt 8 Kisten aus Vancouver, die wir auspacken durften und wo wir jetzt hier also Manuskripte und Briefwechsel und Bücher haben von Beate Hahn, die doch recht interessant sein durften.
Clemens Alexander Wimmer hat zu einem großen, flachen Paket gegriffen und schält eine flache, runde Scheibe aus dem Seidenpapier.
Das ist also ein Gartenspiel für Kinder.
Also es ist eine Kartonscheibe, etwa Durchmesser 50 cm. Die Scheibe ist bemalt, in der Mitte ist eine Sonne, drumherum ein Himmel und Wolken. Und dann hat man hier alle Monate und dann sieht man eben im Dezember Kinder hinter einem Fenster mit einem Weihnachtsbaum. Und im Frühjahr wird hier auch ordentlich mit dem Spaten umgegraben und gesät. Man kann sich nicht so richtig vorstellen, wie hier gespielt wird, vielleicht gewürfelt.
Frau Hahn hatte also zu diesem Zweck eine Kooperation mit der Blumenmalerin Ursula Bartning. Die hat dann für sie die Zeichnung gemacht und sie haben auch gemeinschaftlich Spiele entwickelt. Also ganz neue, die dann in Otto Meyer Verlag Ravensburg erschienen sind, Gartenquartette und so verschiedenste Gartenspiele. Und das ist hier eins, was meines Erachtens nie veröffentlicht wurde. Es handelt sich ja also um ein Unikat, ganz minutiös und kindgerecht gezeichnet.
Und hier sind ja ungefähr 55.000 Monographien, Bücher, ja. Schriften. So ungefähr eine Größenordnung, wie viel davon hatten Sie schon in der Hand oder haben Sie schon angeguckt?
Ja, das kann man auch nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, da staune ich manchmal selbst, dass man die mit den meisten Büchern dann schon eine Vorstellung verbindet. Und wenn ich jetzt ein Antiquariats- und Auktionskatalog bekomme, dann muss ich also nur bei 2, 3 Titeln nachgucken, ja, haben wir das. Bei den meisten weiß ich sofort, in uninteressant haben wir schon. Ne? Dafür braucht man dann schon einige Jahrzehnte, um das alles so halbwegs abzuspeichern.
Wie oft sind Sie denn hier? Wie viel Zeit haben Sie in den letzten 30 Jahren hier so verbracht?
Ja, das kann kein Mensch ausrechnen. Also standardmäßig bin ich einen Tag die Woche hier. Und vieles, was irgend geht, mache ich natürlich von zu Hause. Und das kann niemand aufschreiben, die Stunden.
Clemens Alexander Wimmer hat die Spielscheibe wieder vorsichtig in Seidenpapier eingewickelt und zurück in den schmalen Karton geschoben. Wir sehen uns noch alte Pflanzenkataloge an, ziehen Diplomarbeiten aus dem Regal und blättern in der sogenannten Friesenschen Sammlung. Freiherr von Friesen bewirtschaftete Obstplantagen in Sachsen und besaß tausende Apfel- und Birnbäume. Er hinterließ eine Obstdatenbank mit mehr als 20.000 Blättern. Zusammengefasst in 80 ledereingefassten Bänden steht sie jetzt in der Gartenbaubibliothek. Und dann greift Wimmer zum Schlüssel. Wo gehen wir jetzt hin?
Jetzt gehen wir mal in Magazine und auf den verschiedenen Sicherheitsstufen. Freihandmagazin, normales Magazin, rarer Magazin und Stahlschrankraum.
Stahlschrankraum, das klingt vielversprechend. Na dann mal los. Wir streifen das Freihandmagazin, das kann man sich schließlich auch alleine angucken, und dann runter in den Keller. Wir stoppen kurz bei meterhohen Regalsystemen mit schwarzen Kurbeln an der Seite und Clemens Alexander Wimmer kurbelt zwei Regale auseinander und greift zu einer Art Kladde.
Ja, hier sehen Sie ein paar Zeitungen, also nicht Zeitschriften, sondern Zeitungen, die aber eben im Format und auf dem Papier von Zeitungen erschienen sind. Mit der Folge, dass halt das Zeitungspapier nicht haltbar ist und die Dinge heutzutage verbröseln. Da müssen Sie erst, reichen schon 50 Jahre, dann fällt es halt auseinander. Und diese Dinge sind halt dann besonders wichtig, dass man die digitalisiert, solange es überhaupt noch möglich ist.
Wenn wir mal gucken, hier ist die Zeitung Deutscher Erwerbsgartenbau. Vorne sind Anzeigen.
Also es gab direkt solche Anzeigenblätter, die nichts anderes erhielten als Anzeigen für eben Pflanzen und andere Produkte, natürlich auch Stellengesuche zum Teil und Stellenangebote. Das ist also noch völlig unausgewertet. Und gerade wenn man jetzt Firmengeschichte betreiben will und Züchtungsgeschichte, dann sind auch diese Anzeigen von großem Wert.
Die Oko-Kohlensäure-Düngung.
Wühlmäuse und Hamster vertilgt man gründlich mit Priestschwefel-Kohlenstofftabletten. Tarnungsgehölze. 1942, ja, da können Sie Tarnungsgehölze künstlich kaufen.
Was bedeutet?
Naja, zum Luftschutz muss man ja die Gebäude möglichst unsichtbar machen.
Ja, aber da kann man ja nicht einfach einen Baum so schnell drüber pflanzen.
Wenn der Krieg noch 10 Jahre dauert, ist der Baum groß. Und auch die Gartenarchitekten unter anderem eingesetzt, um Gebäude zu tarnen mit entsprechenden Netzen und Attrappen, die dann nach Vegetation aussehen.
Wir lassen die Tarngehölze Tarngehölze sein, denn im Hintergrund haben wir Geräusche gehört.
Das ist jetzt der Wächter des Schlüssels für die wertvollen Bücher?
Ja, es gibt halt bestimmte Magazinarbeiter, die Schlüssel Berechtigung haben.
Und der freundliche Mitarbeiter mit Schlüsselberechtigung führt uns durch katakombenartige Gänge bis vor eine graue Metalltür. Dahinter also sind die Rarissima, die besonders seltenen und wertvollen Bücher, sicher verwahrt. Wir sind drin. Kein opulent ausgestattetes Präsentierzimmer für Prachtbände, sondern ein nüchterner Raum in weißgrauer Betonoptik. Graue Stahlschränke stehen an der Seite und in der Mitte des Raumes auf einem halbhohen Rollregal hat Wimmer schon eine Auswahl von Büchern für Besucher zusammengestellt. Denn mit den Jahrzehnten hat sich gezeigt, die meisten wollen sowieso dasselbe sehen.
Na, hier liegt ja schon der Repton, Humphrey Repton. 1805 war also ein sehr bekannter Landschaftsarchitekt und er hat halt mehrere solche Prachtwerke geschrieben, wo er Abbildungen zeigt aus seiner eigenen Praxis.
Wir haben das prächtige Buch aufgeschlagen und sehen eine kolorierte Zeichnung. Auf dem Bild ist ein See zu sehen mit Segelboot, dahinter ein Ufer umsäumt von mächtigen Bäumen, dicht an dicht. Und dann klappt Alexander Wimmer vorsichtig eine kleine Pappflasche in der Mitte des Bildes nach vorne.
Weil ja dann immer solche Flaschen über die Ansichten geklebt hat, wo er zeigt, was er als Änderung vorschlägt. Also ist alles zugewachsen, man sieht das Schloss nicht über den See. Und wenn man Lasche hochklappt, dann sieht man es. Das heißt, er möchte also diese Bäume dort fällen lassen.
Also man sieht vorher, nachher, ganz modern.
Das gehört ja schon zu den wertvollsten Gartenkunstbüchern, die wir haben. So, und hier haben wir jetzt eines der ältesten Bücher überhaupt, das neue und fast hübsch und nützliche Pflanzbüchlein von 1529. Das konnte ich mal auf einer Auktion kaufen. Und das kommt aus Polen, aus einer Adelsbibliothek. Hat schon sehr oft den Besitzer gewechselt.
Das ist ein ganz schmales Büchlein.
Also diese Pflanzbüchlein, da gab es eine Reihe. Das sind halt die ältesten Bücher, die sich überhaupt ausschließlich mit Gartenthemen beschäftigen, und zwar eben mit Obstveredelung. Das war ja eine Geheimwissenschaft sozusagen von sogenannten Pfropfmeistern ausgeübt, die das wussten, wie es geht, und die das Wissen aber nur an ihre Schüler weitergaben und niemand verraten haben. Und im Zuge der Reformation hat dann ein Geistlicher namens Johann Domitzer versucht, diesen Kreislauf aufzubrechen und diese Geheimrezepte zu veröffentlichen. Auf diese Weise ist dieses erste Pflanzbüchlein entstanden, wie man also Obst veredelt. Es ist so unglaublich eingeschlagen, es muss eine Sensation gewesen sein, dass im ganzen deutschen Sprachraum Raubdrucke erschienen, und teilweise sind sie dann eben an die jeweilige Mundart angepasst. Das ist also hier praktisch die sächsische Variante, und dann gab es eine alemannische Variante und so weiter.
Seine Wertschätzung für den ersten Whistleblower, der das Wissen um die Veredelungskunst demokratisiert hat, ist spürbar. Das nächste Buch scheint den Gartenbau-Bibliotheksleiter nicht ganz so zu begeistern. Und die hier, die sehen ja sehr alt aus, die da oben liegen, so aus Leder und ein bisschen eingerissen.
1716, ja.
Valmont?
Ja, das ist so ein Esoteriker, der hat lauter Unsinn geschrieben, was es für Wunder gibt und so Experimente zweifelhafter Art, also in Richtung Alchemie geht das. Das war aber sehr bekannt. Wunderglauben, der existierte, war eben doch sehr verbreitet.
Zum Beispiel?
Ja, solche Geschichten. Nimm eine große Glasflasche, lege da Erde rein, mach sie zu, und nach 3 Wochen entstehen dann Mäuse. Sowas hat man geglaubt, ne? Oder irgendwelche Veredelungskünste, wo dann angeblich sich der Geschmack oder die Farbe der Frucht ändert, was auch meistens gar nicht so stimmt.
Wer hat denn damals die ersten Gartenbücher geschrieben? Was waren das für Leute?
Das war sehr unterschiedlich. Es waren eigentlich nie Gärtner. Der Etienne, der war Gelehrter, der hat erst Bücher geschrieben, lateinische Bücher für Lateinschüler zu allen möglichen Alltagsfragen auf Lateinisch, wo sie also was lernen sollten übers Leben, also ganz praktische Dinge. Man hat ja nur in Latein unterrichtet an den besseren Schulen. Und später hat diese ganzen Bücher zusammengefasst in ein Generalwerk für den Hausvater. Und in Deutschland ist das älteste Hausvaterbuch von einem Geistlichen geschrieben worden.
Was ist ein Hausvaterbuch?
Ein Hausvaterbuch ist ein Buch für Gutsbesitzer, die man eben Hausvater nannte, und wo alle Obliegenheiten des Gutsbesitzers behandelt werden, von der Behandlung des Gesindes bis zur Behandlung des Gartens und der Nutztiere. Da wurde halt das Wissen der Zeit zusammengefasst und die waren halt wirklich sehr verbreitet.
Und haben die Gutsbesitzer die dann auch selber geschrieben?
Ganz unterschiedlich. Es gab den Herrn von Hoberg, der hat selbst geschrieben, nachdem er, glaube ich, sein Gut verloren hatte. Da hat er erst Zeit gefunden. Aber es waren eben auch Pfarrer und Gelehrte oder Geistliche, die haben sowas auch geschrieben.
Ja, hätte man auch vermutet, dass viele Mönche oder so die Bücher geschrieben hätten.
Ja, Mönchen, also Nonnen. Eher Protestanten, interessanterweise. Die Katholiken waren da nicht so an der Aufklärung interessiert. In Italien gibt es auch schon vor allem Jesuiten, die sowas geschrieben haben. Aber in Deutschland sind es eigentlich mehr die Evangelien, die auch Gartenbücher schreiben. Das erste Gartenkunstbuch ist ja interessanterweise in Deutschland erschienen und nicht im Ausland. Und das hat ein Thüringer Pfarrer verfasst, 1597. Habe ich auch mal neu rausgegeben.
Und was hat er so beschrieben?
Na, wie man es macht. Mit Schnur und Pflock ausstecken und wie breit die Wege sein müssen, ganz praktisch. Der hat es ja wirklich auch praktiziert. Der wurde dann rumgereicht von Gut zu Gut und hat die Gärten dort ausgesteckt.
Wie hieß der?
Johann Peschel.
Die haben jetzt Gartengedichte?
Ja, also schöne Literatur. Gartendichtung ist ja auch so ein Thema, was nirgendwo recht reinpasst, aber wo es doch recht viel gibt. Also es gab diverse Schriftsteller, die Gartengedichte über ganze Bücher geschrieben haben. Und dazu gehörte der René Rapin, ein Pariser Geistlicher, der also auf Latein ein Gartengedicht in 5 Büchern geschrieben hat, was auch ins Englische übersetzt wurde, wie man in dieser Ausgabe sieht, aber niemals auf Deutsch erschienen ist. Und es war von mir persönlich ein Wunsch, immer das auch besser verstehen zu können und es auf Deutsch zu haben. Und irgendwann ist es dann gelungen, eine Übersetzerin zu finden, die das auf sich genommen hat. Und dann haben wir das in Hexametern aus dem Lateinischen ins Deutsche übertragen und sehr schön herausgegeben.
Ein Gedicht in 5 Buchbänden.
Ja, also alles, was über Garten damals zu sagen war im Jahre 1666, hat er also in Hexameterform lateinisch vorgetragen. Und wie es eben damals war, hat das wirklich großen Anklang gefunden. Die Leute, die Gebildeten, konnten das lesen, und zwar eben in ganz Europa. Ne?
Haben Sie das da?
Habe ich oben da.
Diesen Gedichtband wollen wir uns noch zusammen ansehen. Wir kehren den Rarissima, den Rücken, schließen wieder ab und gehen noch einmal dahin zurück, wo unser Rundgang angefangen hat, in den Archivraum hinter Glas im 1. Stock. Und da liegt das Buch, auch gleich neben dem Eingang auf dem Tisch.
Der Rapin auf Deutsch, beziehungsweise zweisprachig, lateinisch-deutsch gegenübergestellt.
Genau, von dem Sie eben erzählt haben, dass er übersetzt worden ist. Vielleicht finden wir da eine schöne Stelle. Also hier haben wir aus dem 1. Buch die Blumen. Dort, wo auf dem Lande die Seine an Paris vorbeifließt, lebte ein Mann allein, der hatte sich einen Garten angelegt und er genoss die Freuden einsamen Lebens.
Auch der gestreifte Türkenbund mit der zurückgebogenen Blüte wird bald dich erfreuen, er strahlt von Purpurfarbe. Wären nicht seine Rippen so weit zurückgebogen, wäre er Lilie, keinen anderen Duft verströmt er.
Und hier rechts steht ja noch immer, was erwähnt wird, Kornblume, Rittersporn, Königskerze, Eisenhut. Da könnte man auch zu einer Pflanze seiner Wahl den passenden Reim finden.
Ja.
Wir haben ja jetzt so viele Bücher gesehen und auch Themen waren immer wieder Obst oder Gartenanbau. Inwiefern hilft mir denn jetzt hier die Gartenbaubibliothek, diese Bücher vielleicht bei der Bewältigung der Fragen, die uns im Moment beschäftigen beim Thema Garten, Pflanzen, Klimawandel? Gibt es da was?
Ja, der Klimawandel ist ja natürlich kein altes Problem. Aber wie man bewässert und welche Pflanzen Trockenheit vertragen, das war natürlich immer ein Thema. Und aus meiner Sicht sollte man viel mehr auf die Wasserspeicherung in Zisternen und dergleichen achten, worüber es viel Literatur gibt, wo aber keiner dran denkt. Da kann man in jedem Hauswörterbuch schon mal nachgucken. Die Wasserspeicherung war immer ein Thema.
Sie sind ja selber auch Gärtner. Sie haben einen riesigen Garten. Wie groß ist der?
Ein preußischer Morgen. Etwas über 2000 Quadratmeter.
Und Sie lieben Pflanzen mit Geschichte. Haben Sie da hier auch schon mal ein bisschen recherchiert und sich dann Pflanzen mit Geschichte für Ihren Garten ausgesucht?
Ja, die Pflanzen haben überall Geschichte, die einem begegnet. Und wenn sie nicht bekannt ist, was da meistens der Fall ist, dann muss man sie eben erforschen. Und dann kommt man hierher. Dahlien-Spezialisten zum Beispiel gibt es, die sich mit Sorten und Züchtungsgeschichte beschäftigen. Ich selber mag die Iris ganz gerne. Und da kommt man schon nicht vorbei an diesem Haus hier. Und so ist es meiner Frau gegangen, die sich für Phlox interessiert. Wir haben uns dann hier kennengelernt.
Also Ihre Frau ist hier in die Gartenbibliothek gekommen, bevor Sie Ihre...
Wir haben uns in diesem Raum hier kennengelernt.
Und dann hat sie nach Phloxen gesucht und hat sie gefragt und dann haben Sie erstmal bei den Phloxen geholfen.
Genau.
Ja, und dann?
Na, dann ist das Buch erschienen, das ist die Checkliste der Phlox-Sorten. Und dann haben wir geheiratet.
Und dann haben Sie jetzt auch viele Phlox im Garten?
Ja, 300. Ja, das geht jetzt fast 10 Jahre, dass wir Phlox versuchen zu kultivieren, was aber sehr schwer ist.
Clemens Alexander Wimmer war das. Der Gartenhistoriker hat uns einen ersten Eindruck von der Fülle der Gartenbaubibliothek in Berlin gegeben. Fasanenstraße 88, falls Sie mal vorbeischauen wollen. Im Freihandarchiv kann sich jeder umsehen und stöbern und digital ist auch schon vieles zu entdecken. Wie immer finden Sie ein paar Bilder und Infos auch auf der Seite auf gartenradio.fm. Und wenn Ihnen das Gartenradio gefällt, bitte weitersagen und wenn Sie mögen, freue ich mich über Unterstützung, zum Beispiel auf der Crowdfunding-Plattform Steady. Wie das geht, finden Sie auch auf der Gartenradio-Seite oder in der Beschreibung des Podcasts. Ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die schon auf die ein oder andere Weise Unterstützer oder Unterstützerin sind. Und vor allem auch danke fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Auerhuhn. Gartenradio Ausblick.
In der nächsten Folge geht es um die Frage, wie kriegen es Mensch und Hund hin, sich entspannt einen Garten zu teilen. Ist nicht immer einfach, da rennt der Hund durch Staudenbeet, buddelt leidenschaftlich Löcher, bellt stundenlang am Gartenzaun. Und was kann man tun, wenn Bello immer an denselben Buchsbaum pinkelt?
Rüden haben halt ihre Punkte, wo sie gerne markieren. Da ist es natürlich schwierig, wenn das dann immer einen Heckenbereich betrifft, weil der dann über die Jahre doch so viel Urin abbekommt, dass er manchmal abstirbt. Deswegen haben wir jetzt kleine Pfähle gesetzt, wo wir die Hunde einladen, an diesen Pfahl zu machen und nicht direkt an die Pflanze. Das klappt ab und zu.